Also das Buch Erste Chronik ist voller Namen. Und man denkt nach den ersten 9 Kapiteln, endlich kommen wir zu den Geschichten, und dann kommen trotzdem immer wieder Namen. Aber das ist trotzdem weiter wichtig. Gott nennt diese Leute, weil sie ihm wichtig waren für bestimmte Sachen. Und das, also wenn man jetzt natürlich nochmal tiefer hineingehen wollte, dann könnte man tatsächlich auch gucken, was bedeuten die Namen. Also habe ich ja bei manchen Sachen dann gemacht, jetzt in den ersten Kapiteln, in erster Chronik. Und man könnte dann eben wirklich wieder nochmal ganz tief gucken, aber das muss gar nicht sein. Man findet auch so ganz viele Botschaften da drin. Und jetzt, nachdem wir beim letzten Mal witzigerweise ein Bild hatten für Karfreitag und Ostern, mit König Saul, der stirbt, also der König Israels stirbt, von den Feinden besiegt, totale Schmach. Danach aber steht der neue König auf, bei dem wir dann halt jetzt demnächst lesen werden, dass er dem Feind komplett alles versaut. Dann als Bild eben für Jesus, der hineingegangen ist in den Tod, wo der Teufel dachte, ich habe ihn, und wieder aus dem Grab herauskam. Dann natürlich im Alten Testament mit 2 Königen, weil Gott die Auferstehung da noch nicht so ganz als Prinzip hatte, oder nur als Prinzip hatte, aber noch nicht als Programm, aber als Bild dafür, was bei David, was bei Jesus passiert ist. Und jetzt kommen wir zu David in 1. Chronik 12. Dies sind die Männer, die zu David nach Ziklag kamen, als er sich von Saul, dem Sohn des Kisch, fernhalten musste. Und sie gehörten auch zu den Helden, den Helfern im Kampf, mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen Steine zu schleudern und Pfeile zu schießen. Ziklag war ja der Ort im Süden des Stammesgebiet Judas, in das David gekommen ist, als er sich zurückgezogen hat vor Saul. Er hat es einmal versucht in Philisterland, da haben sie ihn gefangen genommen und er hatte Panik und ist wieder weg. Und was er daraus gemacht hat, lesen wir im Psalm 34. Und dann ist er später nochmal hin, weil er sich gesagt hat, irgendwann falle ich Saul doch in die Hände. Und der König hat sich gesagt im Philisterland, wunderbar, Sauls Feind ist mein Freund, hat David aufgenommen. David hat dort in Ziklag eben gewohnt, was die Philister erobert hatten, was aber eigentlich eben zu Juda gehörte. Und von dort aus hat er lauter Feldzüge betrieben, aber nie gegen Israel. Er hat immer den Philistern und anderen Feinden das Wasser abgegraben und hat sie alle umgebracht, damit keiner ihn verpfeifen konnte. Hat aber dem König gesagt, ich habe hier Schulden in Israel geplündert. Und jetzt hat David eben hier lauter Helden dabei, die mit Namen genannt werden. Aber erst einmal wird von ihnen gesagt, Helden im Kampf, mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen Steine zu schleudern und Pfeile zu schießen. Die Helden, die wir im letzten Kapitel hatten, das waren Schwertkämpfer. Und das Schwert ist in der Bibel ein Bild für die Bibel, für das Wort Gottes. Wo uns Gott dann 2 verschiedene Arten von Schwertern gibt, nämlich einmal Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das da scheidet zwischen Leib, Seele und Geist. Also, das ist das große zweischneidige Schwert, das man mit beiden Händen halten muss beim Kämpfen. Das Schwert ist dafür da, um tatsächlich Unterschiede zu machen. Also, Leib, Seele und Geist, das kriegen wir nicht ganz auseinander. Also, Leib und Geist irgendwie gerade noch so. Aber die Seele, das ist also allein schon im Hebräischen Nefesh, das ist die Kehle. Also die steckt ja schon irgendwie mit dem Körper zusammen. Aber das kriegt man nicht unbedingt hin. Wo fängt jetzt der Leib an? Wo fängt jetzt die Seele an? Wo fängt der Geist an? Und das Wort Gottes kann da zwischendurch schneiden. Dass tatsächlich dann klar wird, okay, da geht es um deinen Geist, da geht es um deine Seele, da geht es um dein Leib, Seele, Geist. Auf jeden Fall, eins von den dreien. Und dann gibt es das andere Schwert, das Kurzschwert, das Schwert des Geistes. Das ist für den Nahkampf. beides ist wichtig. Das Wort Gottes, das in uns hineingeht und uns mal ordentlich zerteilt, uns tatsächlich aufzeigen kann, guck mal hier, das ist für dich da notwendig, das ist da notwendig, das ist da notwendig. Und das Kurzschwert im Kampf, dass Gott plötzlich, wenn es um irgendetwas geht, dass Gott plötzlich ein Wort schenkt. Dass plötzlich ein Bibelwort in den Sinn kommt. Weil Jesus selber sagte, der Heilige Geist wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist übrigens auch wichtig zu wissen, wir können nur an das erinnert werden, was wir vorher in den Speicher hineingetan haben. Darum ist es wichtig, zum Beispiel zum Bibelamt zu kommen oder auch selber Bibel zu lesen und das Wort durchzukauen. Je mehr wir aktiv aufnehmen an Bibelworten, desto mehr kann der Heilige Geist wieder in uns hervorrufen. Das heißt, desto besser können wir tatsächlich im Kampf gewappnet sein. Und die hier sind jetzt aber mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen, Steine zu schleudern und Pfeile zu schießen. Beides sind Langstreckenwerkzeuge. Bei der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6 kommt man auf 7 Gegenstände, wobei man plötzlich eigentlich beim ersten Mal nur 6 sieht. Ich kriege sie tatsächlich gerade nicht hin, aber auf alle Fälle, es sind 6 Gegenstände. Und dann muss man ein bisschen weiterlesen. Ach, da ist noch die 7. Waffe. Nachdem nämlich das Schwert des Geistes erwähnt wird, ja, machen wir tatsächlich, blättern wir einmal hin. Die Zeit haben wir. Und zur Not schaffe ich halt nicht all die Kapitel, die ich heute machen wollte. Ich erzähle ja sowieso gerne. Also, zuletzt, liebe Brüder, jetzt muss ich selber wieder runterblättern. Da schreibt Paulus, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das sagt er nun. Also, wir selber sind total schwach, aber wir sollen hinein in den Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das bedeutet es, in dem Herrn stark zu sein, in der Macht seiner Stärke. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und überwinden und das Feld behaltet. Und jetzt kommt's. Seid umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Also der Gürtel, der alles festhält an den Lenden. Sonst kann man auch nicht ordentlich weiterlaufen. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer schützt das Herz, die Gerechtigkeit, die wir durch Gott haben, die wir durch Jesu Opfer haben. Mit dieser Gerechtigkeit, da kann uns der Teufel auch nichts Ordentliches anhaben. An den Beinen gestiefelt, bereitet für das Evangelium des Friedens einzustehen. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Damit die Pfeile übrigens auch von der anderen Seite. Dass der Teufel ankommt mit seinen Machenschaften, uns das Wort Gottes klauen will, uns irgendwelche Gedanken schenkt, die wir dann zur Sünde weitermachen dürfen. Und dann den Schild des Glaubens hochhalten über uns und auch mitunter über andere, dass wir sagen, nein, das Wort Gottes sagt mir etwas anderes. Du Teufel hast mir nichts zu sagen, sondern ich glaube an das, was Gott mir gesagt hat. Ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Glaubens, welches ist das Wort Gottes. Da haben wir jetzt 6. Und jetzt kommt noch, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Evangelium des Friedens zu verkünden. Das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freiheit und Mut davon rede, wie ich muss. Jetzt kommt noch das Gebet zum Schluss. Das Schwert für den Nahkampf und das Gebet für den Langstreckenkampf. Denn Pfeile Und auch Steinschleudern sind für weiter weg. Und heutzutage sind wir natürlich, haben wir noch Langstreckenraketen, da können wir auf der ganzen, genau. Aber im Geist zu beten. Was heißt das, im Geist zu beten? Das kann tatsächlich so weit führen, dass man sich tatsächlich auf das Zungengebet einlässt. Was dann schon mal ein bisschen komisch ist, weil ich rede da Dinge, die ich nicht verstehe. Und das andere ist, zum Beispiel Römer 8, 26. Wir selber wissen nicht, was wir beten sollen, sondern der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also mitunter einfach nur ein... Und dann aber tatsächlich auch zu sagen, und ich bete jetzt los und vertraue darauf, dass mir der Geist das eingibt. Und wenn ich mich irgendwann wiederhole, sage ich zu den Rund, okay, dann lasse ich es jetzt. Oder er zeigt mir Worte aus der Bibel, mit denen ich beten soll, die ich entgegenhalten soll. Da schenkt er einiges an Sachen. Und das hier ist jetzt gewissermaßen Davids Gebetsriege. Und deswegen sind die auch so wichtig. Nicht allein die Leute, die vorne im Feld kämpfen. Nicht allein die, die mit dem Schwert sozusagen sich im Nahkampf auskennen oder die vorne in der Gemeinde stehen und das Wort austeilen, sondern auch die, die irgendwo weit weg sitzen und beten. Und dann mitunter auf der anderen Seite der Welt. Wilfried hat mal in einer Predigt, das ging um Elisa und seinen Diener, wo sie in Dothan waren mit den feurigen Wagen, hat eine Geschichte erzählt von Missionaren, die angegriffen wurden und plötzlich sind die Feinde geflohen. Und sie haben das erzählt, als sie wieder zu Hause waren und die Leute haben gefragt, wann war das? Um die und die Zeit an dem Tag. Um die Zeit haben wir gerade gebetet für euch. Okay, soweit war schon mal klar. Und dann kam später noch raus, wenigstens einer der Angreifer kam zum Glauben und hat gesagt, es standen 13 Engel um euch. Wie viele Leute haben gebetet für die? 13 Leute. Genau, und allein schon deswegen nenne ich die jetzt. Von den Stammesbrüdern Saues aus Benjamin waren der erste Achiezer und Joasch, die Söhne Schemaas, des Gibeatiters. Jesiel und Pelet, die Söhne Asmavets, Beracha und Jehu, der Anathothiter. Anathoth ist übrigens die Stadt, aus der der Prophet Jeremia später kommt.
5 Kilometer.
Genau, ganz nah dran in Jerusalem. Liegt im Stammesgebiet von Benjamin. Mhm. Jishmaja, der Gibeoniter, gewaltig unter den 30 und über die 30. Jeremia ist übrigens die richtige hebräische Aussprache von Jeremia. Jachaziel, Johanan, Josabat, der Gederaditer, Elushai, Jerimot, Bealia, Shemaria, Shephatia, der Harufiter, Elkana, Jeshia, Azarel, Joesa, Joshabam, die Korachiter, Joela, Sebatia, die Söhne Rehorams von Gedor. Und es kommt noch mehr. Von den Gaditern gingen über zu David nach der Bergfeste in die Wüste starke Helden und Kriegsleute, die Schild und Spieß führten. Und ihr Angesicht war wie das der Löwen. Und sie waren schnell wie die Rehe auf den Bergen. Wenn die Nächsten beschrieben. Wieder wichtige Kämpfer für David. Und weil David eben ein Bild ist für Jesus, können wir uns wieder angucken, was sind das für Leute? Starke Helden. Also Leute, die im Kampf geübt sind. Die sich sagen, ich scheue nicht den Zweikampf. Und der Zweikampf kann alles Mögliche bedeuten. Das kann Diskussionen über den Glauben bedeuten. Das kann bedeuten, dass man den Leuten einfach vom Glauben erzählt. Kann ganz verschiedene Sachen bedeuten. Und zwar Schild und Spieß führen. Also Schild hatten wir gerade eben schon mal, Schild des Glaubens. Der Spieß ist so ein Mittelding aus Nah- und Fernkampf. Wenn man sich das jetzt einfach mal genau anguckt, also wenn man so will, auseinanderbastelt. Man kann ihn direkt nahestoßen und man kann ihn weiter wegschleudern. Das heißt also, Leute, die mit dem Wort umzugehen wissen, die wissen, wann muss ich damit im Nahkampf umgehen und wann schleudere ich es sozusagen, wann brauche ich es fürs Gebet. Die aber sich selber auch schützen können mit dem Speer. Angesicht wie das der Löwen. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die plötzlich, also dass die halt Katzengesichter bekommen haben und einen Löwenmähnen, aber grimmig wie die Löwen, angriffslustig wie die Löwen. In dem Punkt müsste man jetzt wirklich sich mal mit noch ein bisschen mehr mit Löwen auseinandersetzen. Die haben ja zu dem Zeitpunkt dort gewohnt, die Löwen, und zu sehen, wie gucken Löwen. Was für Gesichter haben denn Löwen? Also jetzt geht es dann halt vor allem um den Kampf. Siegessicher. Ein Löwe? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß die Mittelmeerlöwen waren, aber so ein Löwe in Afrika ist ja gut und gern ein paar hundert Kilogramm schwer. Muskelpaket. Der weiß, wenn er angreift, ist seine Beute hinüber. Und wenn sie halt ein größeres Tier angreifen müssen, sind es mehrere, aber es sind hier ja auch mehrere. Das heißt, mit einer Siegesgewissheit im Gesicht. Weil die wissen, wenn wir angreifen, gibt es Tote. Mit dieser Gewissheit in den Kampf hineinzugehen, den wir geistlich führen, das ist interessant und wichtig. Dass wir nicht einfach nur sagen, oh, ob das jetzt wirklich was bringt, sondern dass wir so ein festes Vertrauen auf das Wort Gottes haben. Dass wir sagen, wie es Gott selber sagt, mein Wort soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, zu was ich es sende. Man hat Spurgeon, den großen Evangelisten in England, mal gefragt, wie man denn die Bibel bitte verteidigen soll. Darauf hat er anscheinend geantwortet, wie verteidigt man einen Löwen? Man verteidigt ihn nicht, man macht den Käfig auf, den Rest erledigt der Löwe selbst. Das heißt, dass wir darauf vertrauen, was das Wort Gottes sagt. Was er uns in unser Herz hineingelegt hat, für andere Leute, das zu tun und loszuziehen und zu sagen, und das passiert jetzt auch. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Der ist dafür verantwortlich. Und sie waren schnell wie Rehe auf den Bergen. Löwen sind schnell, Rehe sind noch schneller. Hat Gott wunderbar eingerichtet, schon vor dem Sündenfall. Dass Rehe so schnell sind, dass die Löwen halt, also Rehe sind schnell und ausdauernd, Löwen sind Sprinter und alles Mögliche. Es gibt ja eben, dass beide eine Chance haben. Und Rehe sind so flink und dass tatsächlich dann gesagt wird, das ist der Auftrag, mit der Siegessicherheit gehen wir los und wir machen es schnell. Und werden sie aufgezählt. Der erste Äser. An dem Punkt bleibe ich gerade einmal. Äser ist das Wort für die göttliche Hilfe. Dieses Wort Äser kommt nur im Zusammenhang mit Gott vor, mit einem einzigen Unterschied, als Gott sagt, ich möchte dem Menschen eine Hilfe schaffen für ihn. Also, Äser ist immer Gottes Hilfe, besonders im Kampf. Nur an der allerersten Stelle, wo es erwähnt wird, die Frau. Da geht es nicht direkt um Gott, aber es ist trotzdem eine göttliche Hilfe für den Mann. Der zweite Obadja, der dritte Elia, der dritte Mishmana, der fünfte Jeremia, der sechste Attai, der siebte Eliel, der achte Jochanan, der neunte Elzabad, der zehnte Jeremia, der elfte Machbanai. Diese waren von den Gaditern, Hauptleute im Heer, der geringste über 100 und der größte über 1000. Die sind es, die über den Jordan gingen im ersten Monat, als er voll war, bis zu beiden Ufern und alle Täler gegen Osten und Westen abriegelte. Also die haben sich über den Jordan gewagt, als er über die Ufer getreten war und eigentlich ein Todesstoß war. Über den Jordan gehen haben wir bei uns im Deutschen tatsächlich, dass man stirbt. Über den Jordan gehen ist in der Bibel noch ein Bild für die Taufe. Die sind getauft und wissen, unser Leben ist sowieso nicht mehr wert. Wir sind schon tot. Oder wie es Paulus sagt im Galaterbrief, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist nochmal, wenn wir diese Einstellung haben, ich bin sowieso schon tot, was kann mir die Welt dann noch anhaben? Dann hat das Reich der Finsternis auch keine Chance mehr. Deswegen will der Teufel das auch so gern uns abstreitig machen. Dass er sagt, deine Taufe ist gar nicht so wichtig, du musst dich eher darauf verlassen, was du selber glaubst. Ach, glaubst du das eigentlich richtig? Und dann aber zu sagen, also es kommt nicht darauf an, wie sehr ich glaube, sondern woran ich glaube und an wen ich glaube. Und der, an den ich glaube, der hält mich fest. Und das hat er mir schon in der Taufe zugesagt. Es kamen aber auch Männer von Benjamin und Juda zu David in die Bergfeste. David aber ging heraus zu ihnen und sprach zu ihnen, kommt ihr im Frieden zu mir, um mir zu helfen? So soll mein Herz mit euch sein. Kommt ihr aber mit List und um gegen mich zu sein, da doch kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unserer Väter drein und strafe es. Aber der Geist ergriff Amasai, den ersten der 30, und er sprach, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Dann nahm David sie an und setzte sie zu den Hauptleuten über die Streifschar. Also viermal wird hier der Friede erwähnt. Kommt ihr in Frieden zu mir. Gibt einen ganz wichtigen Vers in Jeremia, wo wir den Unterschied zum Frieden hören. Da sagt Gott in Jeremia 29, 11, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, sagt er zu den Israeliten in der Verbannung. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Frieden ist in der Bibel nicht nur das, was wir unter Frieden verstehen. Dass wir gerne den Frieden in der Ukraine hätten, dass die Waffen schweigen. Frieden heißt, ist etwas Ganzes. Frieden kann man mit Wohlstand übersetzen, mit Wohlergehen, mit Gesundheit. Also David fragt, kommt ihr und wollt ihr mir wohl? Wollt ihr meinen Shalom? Und die sagen, ja tatsächlich, der Friede sei mit dir, weil Gott mit dir ist. Da wo uns das klar ist, ich will mit Jesus sein, weil Gottes Friede mit ihm ist und weil ich durch Jesus den Frieden habe mit Gott. Da kann er mich gebrauchen und setzt mich ein zu einem der Hauptleute über die Streifschar. Übrigens, die Streifschar ist auch nochmal ein gutes Bild für uns. Auch wenn wir hier Häuser haben, hatten die auch, umherstreifen, umherziehen da, wo Gott uns hinschickt, um das Evangelium zu verteilen. Und von Manasse gingen einige zu David über, als er mit den Philistern auszog gegen Saul zum Kampf. Er aber half ihnen nicht, denn die Fürsten der Philister hielten Rat und schickten ihn weg und sprachen, wenn er wieder zu Saul, seinem Herrn, überginge, so könnte es uns den Hals kosten. Also das ist etwas, was wir am Ende des ersten Samuelbuches mitkriegen. Als er nun nach Ziklag zog, fielen zu ihm von Manasse Adnach, Josabat, Jediael, Michael, Josabat, Elihu, Ziletai, Oberste und über Tausende in Manasse. Und sie halfen David gegen streifende Rotten. Denn sie waren alle streitbare Helden und wurden Hauptleute über das Heer. So kamen alle Tage einige zu David, um ihm zu helfen, bis es ein großes Heer wurde, wie ein Heer Gottes. Also es kommen allmählich mehr und mehr dazu. Mehr Leute, die David gebrauchen kann, und so holt sich unser David, so holt sich Jesus auch mehr und mehr Leute hinzu. Mehr und mehr Leute, die in seinem Dienst stehen. Und dies ist die Zahl der zum Heerdienst gerüsteten Männer, die zu David nach Hebron kamen, um das Königtum Sauls ihm zuzuwenden nach dem Wort des Herrn. Das habe ich letztes Mal schon kurz erwähnt. Hebron, die Bruderschaft, die Brüderlichkeit, die Freundlichkeit, Freundschaft. Weil Jesus zu seinen Jüngern sagte, ihr seid meine Freunde. Und größere Liebe hat keiner als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Wo kommen wir hinein in den Bund mit Jesus? In Hebron. wenn wir tatsächlich sagen können, Jesus ist mein Freund. Die Männer von Juda, die Schild und Spieß trugen, waren 6.800, gerüstet zum Heeresdienst. Die Männer von Simeon waren streitbare Helden für den Heeresdienst, 7.100. Die Männer von Levi, 4.600. Und Jojada, der Vorsteher über das Haus Aaron, mit 3.700. Und Zadok, ein junger streitbarer Mann und seine Sippe, 22 Hauptleute. Zadok, der ist wichtig, weil der später hoher Priester wird. Der Männer von Benjamin, Sauls Brüder, 3000, denn bis zu dieser Zeit hielten noch viele von ihnen zum Hause Saul. Die Männer von Ephraim, 20.800, streitbare Helden und berühmte Männer mit ihren Sippen, vom halben Stamm Manasse, 18.000, die namentlich bekannt waren, dass sie kämen und David zum König machten. Die Männer von Issachar, die erkannten und riefen, was Israel zu jeder Zeit tun sollte. 200 Hauptleute und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Bei den Leuten von Israel, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte. Das ist auch was Interessantes und Wichtiges. Leute, die Rat wissen, was sollen wir jetzt tun? Das ist aber das Tolle in 1. Korinther 12, ist das eine der Geistesgaben. Ein Wort der Erkenntnis. Dass Gott Menschen, und das muss nicht irgendein großartig Begabter sein, das ist jeder, der den Heiligen Geist hat, dass er irgendeinem sagt, guck mal hier. Fällt nicht unbedingt auf uns, wir müssen manchmal ein bisschen danach bohren. Damit Gott auch sieht, es ist den Leuten ernst. Aber manchmal gibt es auch irgendjemandem und der kriegt dann von Gott, oh, jetzt muss ich es wirklich sagen, kitzelt Gott manchmal auch so raus. Von Sebulon, wehrfähige Männer, zum Kampf gerüstet mit allerlei Waffen, 50.000, David einmütig zu helfen. Von Naphtali, 1.000 Hauptleute, mit ihnen 730 mit Schild und Spieß. Von Dan, zum Schild gerüstet, 28.600. Von Asser, wehrfähige Männer, gerüstet zum Kampf, 40.000. Von jenseits des Jordans, von den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse, 120.000 mit allerlei Waffen zum Kampf. Alle diese Kriegsleute in Heeresordnungen kamen vom ganzen Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch war das ganze übrige Israel eines Herzens, dass man David zum König machte. Sie machen David zum König, obwohl er doch eigentlich schon von Gott zum König gemacht worden ist. Und das hier spielt jetzt auch schon, das spielt jetzt auch schon 7 Jahre, nachdem David König geworden ist. Das heißt, sie machen ihn zum dritten Mal zum König. Erstes Mal von Samuel gesalbt, dann haben sie ihn zum König gemacht, jetzt machen sie ihn wieder zum König. Weil es wichtig ist, dass wir Jesus auch immer wieder zum König in unserem Herzen machen. Dass wir sagen, da habe ich dir bisher noch nicht gehorcht. Da war bisher ein Teil in meinem Leben, der dir noch nicht gehört hat. Und der gehört dir jetzt auch. Da bist du jetzt auch König. Und sie waren bei David 3 Tage, aßen und tranken, denn ihre Brüder hatten für sie gesorgt. Auch die, die ihnen nahe waren, bis nach Issachar, Sebulon und Naphtali, brachten Nahrung auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern, Brot, Kuchen von Feigen und Rosinen, Wein, Öl, dazu Rinder und Schafe in Menge, denn Freude war in Israel. Und es ist tatsächlich ein Tag der Freude. Jeder Tag ist ein Tag der Freude, an dem ich sage, Jesus ist König. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über 1000 und über 100 mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel, gefällt es euch? Und ist dem Herrn, unserem Gott, angenehm, so lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in ihren Wohnstätten, dass sie sich bei uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Die Bundeslade, die stand ja in einem abgelegenen Haus. Ganz am Anfang des ersten Samuelbuchs geht ja die Bundeslade verloren, im vierten Kapitel. Im fünften Kapitel kommt sie zwar wieder, oder war es das sechste? Auf alle Fälle kommt sie wieder, aber Israel kümmert sich nicht großartig drum. Die steht in einem Haus und dann ist Samuel Richter noch die ganze Zeit und dann kommt Saul, ist 40 Jahre lang König, jetzt ist David schon 7 Jahre mindestens König. Und sagt, jetzt lasst uns die Bundeslade wiederholen, weil zu Sauls Zeiten keiner nach ihr gefragt hat. Und die Bundeslade, die ist ja ein Bild für Jesus. Gemacht aus Akazienholz. Holz als Bild, also Akazienholz ist das härteste Holz überhaupt. Fast nicht zum Kaputtmachen. Steht damit zum einen für das ewige Leben, und zum anderen auch für die Vergänglichkeit, weil es Holz ist. Aber mit Gold überzogen. Und Gold spricht von der Göttlichkeit. Und damit ist die Bundeslade ein Bild für Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott. In der Bundeslade liegen die Gesetzestafeln. Und oben auch, also die 10 Gebote, die aber uns bis heute eigentlich verdammen. Denn jeder hat eigentlich alle Gebote gebrochen. Vor allem, wenn man Jesu-Standard anlegt, den er in der Bergpredigt nimmt. Oben auf der Bundeslade aber ist noch ein Deckel aus purem Gold. Das hat die Bundeslade dann noch mal schwerer gemacht. Auch ein Bild für Jesus. Der Gnadenthron. Und das ist das, was Paulus erwähnt in Römer 3,25. Ihn hat Gott gesetzt als Gnadenthron für unsere Sünden. Er hat ihn gesetzt als Gnadenthron für, ich glaube, unsere Versöhnung. Das ist der Ort. Der deckt die Sünden zu, weil Jesus unsere Sünden zudeckt. Er ist aus purem Gold, weil Jesus in seiner Göttlichkeit unsere Sünden getragen hat. Und weil er es selber zudeckt. Und oben auf dem Gnadenthron sind dann noch die 2 Cherubim, deren Flügel sich begegnen, und dort in der Mitte zwischen den Cherubim, da kam die Stimme Gottes heraus, mit der Mose sich unterhalten hat. 2 große Stangen, auch aus Holz mit Gold umrankt, damit hat man sie getragen, und die war eben weg. Beziehungsweise war wieder in Israel, aber man wollte sie zurückholen. Die ist ein Bild für Jesus, weil es Zeiten gibt, in der die Kirche nicht nach Jesus gefragt hat. Es gibt auch Zeiten in unserem Leben, wo wir nicht nach Jesus fragen. Die Bundeslade ist gleichzeitig ein Bild für Gottes Gegenwart. Weil sie wussten, da wo Gottes Gegenwart bei uns ist, da können wir gewinnen. Jesus sagt selber, wo 2 unter euch 1 werden auf Erden, und was sie bitten wollen, das wird ihnen nicht verwehrt werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Also, wo sich 2 oder 3 nur, also als Minimum, versammeln im Jesu Namen und sich einig werden, um was sie bitten wollen, im Wort Gottes natürlich, da ist Siegesgewissheit. Und darum sagt David, holen wir das Ding doch bitte wieder. Holen wir die Bundeslade wieder, um zu zeigen, dass wir Gott in unserer Mitte haben wollen. Um zu zeigen, dass wir Jesus bei uns haben wollen. Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun, denn es gefiel dem Volk gut. So versammelte David ganz Israel von Schichor Ägyptens an bis dorthin, wo es nach Hamat geht. Also von ganz an der südlichen Grenze bis an der nördlichen Grenze, um die Lade Gottes von Kirjat Jearim zu holen. Und David zog hin mit ganz Israel nach Baala, das ist Kirjat Jearim, das im Lande Juda liegt, um von dort heraufzubringen die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird. Und das ist auch so dieses ganz Wichtige, wo Gottes Name angerufen wird. Denn der Vers ist zu dem Zeitpunkt noch nicht offenbart gewesen, aber er kommt später. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und Gottes Namen anrufen heißt nicht einfach nur, dass ich seinen Namen ausrufe. Allein schon, weil wir ja heute gar nicht mehr genau wissen, wie dieser Name ausgesprochen, wahrscheinlich Jahwe. Aber der Name Gottes, den er offenbart hat, dem Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin für dich da, ich bin dein Retter, ich bin das, was du gerade brauchst, ich bin dein Erlöser. Und dann sich darauf, diesen Namen anrufen, heißt sich darauf zu berufen. Denn wenn Gott sich einen Namen gibt, ist das gleichzeitig seine Natur. Und dann gibt er uns in der Bibel alle möglichen Namen. Es gibt die sieben Erlösernamen Gottes. Der Herr, unser Versorger. 1. Mose 22. Ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15. Der Herr, unser Heerbann, unter dem wir es siegreich in den Sieg ziehen. 2. Mose 17. Der Herr ist Friede. Das ist in Richter 6. Dann Jeremia 23, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und schließlich in Hesekiel 48, der Herr ist da. Ach, und noch die Krönung des Ganzen, der Herr ist mein Hirte. Und wer den Namen anruft, wer sagt, so bist du, du hast mir zu helfen, da hilft Gott. Denn es ist sein Name und er tut es um seines Namens willen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. Warum ein Wagen? Weil sie wussten, die Bundeslade kam mit Wagen zurück von den Philistern. Die hatten das ja auf einem Wagen gepackt mit zwei Kühen, denen man die Kälber weggenommen hat, und sie haben gesagt, wenn die Kühe trotzdem nach Juda laufen, dann ist es von deren Gott. Und das haben die Kühe gemacht. David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her. Mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Also, wie wird Jesus begleitet? Mit Musik. Das ist etwas, was in der Corona-Zeit wirklich erfolgreich vom Teufel verdrängt wurde. Eine der Sachen, dass er den Gesang komplett ausgeschaltet hat. Und ich habe mir schon gesagt, wenn es noch irgendwie wiederkommt, aus irgendwelchen Gründen, dass wir wieder Sangverbot kriegen, dann will ich das machen, wie es in der Landeskirche tatsächlich eher üblich ist, Psalmen im Wechsel zu beten. Dass wir das wirklich eher machen, weil das sind alte Lieder, die singen wir dann vielleicht nicht, aber wir sprechen sie einander zu und haben tatsächlich dann immer noch die alten Lieder. Wir haben den Psalter, wir haben die Psalmen, die wir einander zusprechen. Obendrein sagen wir einander dann noch das Wort Gottes zu. Also was kann es Besseres geben? Als sie aber zur Tenne Kidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder glitten aus. Also aus irgendeinem Grund sind die Rinder uneins und der Usa sagt, oh, ich halte lieber fest. Da erbrannte der Grimm des Herrn über Usa. Und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er starb vor Gott. Da ergrimmte David, dass der Herr ihn so wegriss. Und man nannte die Stätte Peretz Usa bis auf diesen Tag. Bei mir extra noch übersetzt, Peretz Usa, wegreißen Usas. Also, Usa hat es doch eigentlich nur gut gemeint. Ja, aber Usa war keiner von denen, die Bundeslade wirklich handhaben durften. Damals hat Gott ganz klar gesagt, die Bundeslade ist nur für die Söhne Aarons da. Nur die dürfen es durch die Gegend tragen. Und wer heute noch kein Priester ist, das heißt, wer noch nicht zum Volk Gottes gehört, denn als Christen sind wir alle Priester, aber wer es nicht tut in seiner Autorität als Priester, wer sich mit Jesus einlässt, den bringt es um. Das ist auf der einen Seite blöd, weil es das Leben kaputt macht. Auf der anderen Seite tatsächlich noch was Positives, denn mein altes Leben kommt dabei weg. USA heißt die Stärke. Da, wo ich meine eigene Stärke nicht mehr sage und nicht mehr versuche, irgendwie Jesus festzuhalten, sondern wo es stirbt, da kann Gottes Kraft durch mich wirken. Also tatsächlich noch etwas, was Gutes daraus zu sehen ist, auch wenn es erstmal buh, und uns auch lehrt, Gottes Heiligkeit ernst zu nehmen. An jenem Tage fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie darf ich doch die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie hinbringen ins Haus Obed-Edoms des Gaditas. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause 3 Monate und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Also, jetzt gibt es erstmal eine Pause. Und das ist manchmal auch nicht verkehrt, dass wir erst einmal, wenn unsere eigene Kraft am Ende ist, pausieren und sagen, okay, so habe ich es machen wollen, aber so ist es anscheinend nicht Gottes Plan. Wie ist es denn tatsächlich? Und dann zu sagen, wie hättest du es gern? Und dann zeigt es uns Jesus. Und zeigt uns, wie er es machen möchte. Und wie wir in seiner Kraft weiter vorangehen. Ich will tatsächlich noch gucken, ob ich Kapitel 14 ganz schaffe, weil es ja auch so kurz ist. Aber wie die Bundeslade dann nach Jerusalem kommt, das kommt dann beim nächsten Mal. Und Hiram, der König von Tyros, sandte Boten zu David und Zedernholz, Steinmetzen und Zimmerleute, dass sie ihm ein Haus bauten. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt hatte. Denn sein Königtum war hoch erhoben worden um seines Volkes Israel willen. Und David nahm noch mehr Frauen zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter. Das ist jetzt ein Problem, aber war halt leider bei den orientalischen Königen so. Gott hat es aber extra gesagt, der König soll nicht mehr Frauen nehmen. Andererseits, das Interessante ist, die Söhne, die zu Jerusalem geboren wurden, hießen Schamur, Schobab, Nathan und Salomo, Jipar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefek, Japhia, Elishama, Beeljada und Eliphelet. Lauter Davids Söhne, über die ich wieder ganz viel reden könnte, 2 nur wichtig, Salomo natürlich als der König und Nathan als Vorfahre Marias. Und damit der Davidssohn, von dem Jesus tatsächlich leiblich abstammt. Als aber die Philister hörten, dass David zum König gesalbt war über ganz Israel, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Und als David das hörte, zog er aus gegen sie. Und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Rephaim. Also die Philister kriegen mit, Moment mal, jetzt ist Israel doch nicht ohne König. Und jetzt geht's los mit dem Kampf. Und der Teufel hat's auch bemerkt, oh Moment mal, die sind ja doch gar nicht, die sind gar nicht ohne ihren König. Und dann zieht er wieder aus und schickt seine Machenschaften los, schickt seine Handlanger los. Dass es plötzlich doch wieder zum Kampf kommt. Das ist aber ein gutes Zeichen. Da, wo keine Anfechtungen kommen, da müssten wir uns eher Gedanken machen. Wo aber Anfechtungen kommen, gerade von außen, da merken wir, dass mit der Gemeinde wirklich alles in Ordnung ist. Zumindest soweit alles in Ordnung, wie es gerade zu dem Zeitpunkt geht. Also, weil hier ist ja noch nicht so weit in Ordnung, die Bundeslade ist ja noch nicht in Jerusalem und alles Mögliche, aber da, wo der Feind bemerkt, da ist ein Aufbruch in der Gemeinde, da kommt auf einmal Angriff von außen. Und das ist gut, weil Angriff von außen Einheit nach innen schafft. Und tatsächlich ganz Israel versammelt sich. David aber befragte Gott und sprach, soll ich hinaufziehen gegen die Philister und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, ich will sie in deine Hand geben. In 2. Samuel 5, da lesen wir davon noch ein bisschen mehr. Also, dass Gott ihm wirklich Anweisungen gibt, wie er es machen soll. Aber jetzt hier einfach erstmal, soll ich gegen sie hinaufziehen? Ja, mach. David betet und erwartet und erwartet. Also er wartet auf ein Wort von Gott und er erwartet ein Wort von Gott. Und tatsächlich, es kommt die Antwort, wie erwartet. Und als sie hinaufzogen nach Baal Perazim, schlug sie David dort. Und David sprach: Gott hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. Daher nannte man die Stätte Baal Perazim. Und sie ließen ihre Götter dort zurück. Die befahl David mit Feuer zu verbrennen. Also David vergleicht das Ganze hier mit einem Durchbruch, wie Wasser durchbricht. Ich habe als Kind gerne Dämme gebaut, mache ich eigentlich immer noch gern, aber es ist, man kommt jetzt zu so wenig. Und dann manchmal den Damm einfach nur stehen lassen und geguckt, wo bricht er. Manchmal eine Sollbruchstelle eingerichtet. Und dann, wenn das Wasser dann durchbricht, dauert es nicht mehr lang und es strömt wirklich gewaltig durch. Das war ja 1997 mit der Überflutung an den Odergebieten so krass. Beim Oderbruch, ich glaube, weil es eben so flach ist und so ein großes Gebiet, das wäre innerhalb 30 Minuten, glaube ich, auf alle Fälle ganz schnell wäre überall Wasser gewesen, wenn ein Damm irgendwo gebrochen wäre. Und deswegen, von der einen Seite wichtig, den Damm zu sichern, und zum anderen aber für das Wasser, also für das Wort Gottes, für den Heiligen Geist, sind diese Dämme ein Hindernis. Aber Gott schenkt einen Durchbruch. Und den hat er David hier geschenkt gegen die Feinde. Sodass auf einmal der Durchbruch kommt, wo David sich gesagt hat, oh, das schaffe ich doch eigentlich gar nicht, weil die Philister viel zu stark sind. Aber Gott ist mit ihm. Und er schafft es, hat diesen Durchbruch geschafft und hat den Sieg. Und dann kriegt er die Götter der Philister und verbrennt sie. Also all das, worauf sich die Philister verlassen haben, die haben sie extra mitgenommen, damit, weil man damals gesagt hat, die Götter kämpfen gegeneinander. Und wir unten auf der Erde kämpfen. Also ein bisschen findet sich das wieder in der geistlichen Waffenrüstung bei Paulus. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also David hat die Philister zwar vor sich gehabt, aber es war klar, da kämpft der Gott Israels gegen die Götter der Philister. Aber der Gott Israels war stärker. Und David vernichtet all die Götzen der Philister. Also sie haben sie zurückgelassen, weil sie geflohen sind. Und damit sind sie tatsächlich zunichte geworden. Wo Gott solche Durchbrüche schafft, da werden die Götter, die wir uns selber machen, und auch die Götter, die sich andere machen, zunichte. Das könnte ich noch richtig lang auswalzen, lasse ich aber. Aber die Philister kamen wieder und ließen sich nieder in der Ebene. Das ist nämlich etwas, der Teufel lässt sich nicht abwimmeln. Zumindest nicht ganz. Das sagt Jesus zum Beispiel, wenn ein böser Geist vertrieben ist. Bei den Besessenen, aber auch bei Krankheiten oder allem Möglichen. Und er zieht durch die Gegend und sagt sich, was blöd, ich gehe mal zurück, findet das Haus leer. Holt sich nur 7 andere und es wird schlimmer. Was Jesus damit sagen möchte, lasst mich doch bitte bei dir wohnen. Oder wie es Paulus sagt in Kolosser 3, lasst das Wort Christi reichlich bei euch wohnen. Und was daraus kommt, wird dann hinterher aufgezählt. Also die Philister lassen sich nicht ganz beirren und David befragte Gott abermals und Gott sprach zu ihm, du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her, sondern umgehe sie, dass du an sie herankommst von den Bacherbäumen her. Die Bacherbäume, Weidenbäume. Gott sagt ihm diesmal nicht, mach genau dasselbe. Darum ist es wichtig, im Gebet zu bleiben und nicht zu sagen, oh, die Schade, die kenne ich. Das wäre Magie. Immer nur zu sagen, so und nicht anders. Gott hat ein riesiges Spektrum und manchmal sagt er, ich möchte dir so helfen. Manchmal sagt er, ich möchte dir so helfen. Manchmal sagt er, ich möchte dir so helfen. Warum macht er das? Damit wir uns nicht auf die Methoden verlassen, sondern auf ihn, der die Methode schenkt. Und jetzt sagt er eben, geh nach hinten, in die Weidenbäume hinein. Wenn du aber hören wirst, wie das Rauschen oben in den Backerbäumen, in den Weidenbäumen einhergeht, so brich hervor zum Kampf. Denn Gott ist dann vor dir ausgezogen zu schlagen das Heer der Philister. Also Weiden sind ziemlich windempfindlich. Das heißt, David steht dort und sagt, wir warten, bis es da oben sich, bis es da oben rauscht. Was? David, bist du mir Schurke? Das rauscht ständig. Aber das ist so Gottes Eingreifen auf natürlich, übernatürliche Weise. Dass er etwas ganz Natürliches gebraucht, um sein Übernatürliches reinzubringen. Und obendrein, der Wind in den Weiden, das ist übrigens für englische Literatur, The Wind in the Willows, der Wind in den Weiden, der ist, es spricht vom Geist Gottes. Jesus sagt, so ist es mit dem Geist, / Wind ist dasselbe Wort im Griechischen und im Hebräischen. Du hörst dein Brausen wohl, du weißt aber nicht, wo er ist, aber man kann immer noch sehen, wie er etwas bewegt. Und dort, wo wir sehen, dass Gott etwas bewegt, und zwar das, was ganz natürlich sich ausrichtet auf Gottes Geist, wo da sich etwas bewegt, dann dürfen wir losziehen. Und David tat, wie ihm Gott befohlen hatte. Und sie schlugen das Heer der Philister von Gibeon bis Geser. Und Davids Name ging aus in alle Lande und der Herr ließ Furcht vor ihm über alle Völker kommen. Also, wir ziehen los im Namen Jesu. Achten darauf, wie es uns der Geist sagt. Achten darauf, was möchte Gott von uns, wenn wir sein Wort lesen. Wenn uns das Wort anders für zukommt. Und verlassen uns darauf, er führt uns richtig. Hören auf das Rauschen des Windes und ziehen los und dadurch wird Jesu Name groß gemacht. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht im Stich lässt. Wir danken dir dafür, dass dein Name groß wird bei uns und dass wir das alles von dir annehmen dürfen. Mach du deinen Namen groß in unserer Gemeinde, in unserem Leben und füll du uns. Lass du uns deine großen Zeichen und Wunder erleben.